Freitag 22.
Aha!
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 Der Bundesrat Ueli Maurer hat im Frühling 2022 zur Mindeststeuer gesagt, wir brauchen diese Milchkühe im Stall, und hat die Unternehmen gemeint. Watson hat 2021 geschrieben, bezahlen Amazon und Co. bald massiv mehr Steuern. Auch im gleichen Jahr hat es geheissen, globale Mindeststeuer schreckt Konzerne kaum von der Schweiz ab. Und ganz kürzlich habe ich im Tagi gelesen, ich gehe davon aus, dass die Schweiz von der Mindeststeuer profitiert, hat ein internationaler Steuerexperte gesagt. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und wir gehen zum Thema Stimmen für die Abstimmungen. Es geht vor allem ums Kunsthandwerk, wie globale Unternehmen Steuern zahlen. Und unser Gast heute ist der Reto Inauen. Der Reto Inauen ist Director Tax Accounting and International Tax Service bei PricewaterhouseCoopers. Herzlich willkommen, Reto, dass du dir Zeit nimmst heute Abend mit uns ein bisschen über internationale Unternehmen und ihre Steuern zu diskutieren.
Ja, danke für die Einladung.
Meine erste Frage ist, wie bist du selber persönlich zu dem Thema Steuern gekommen?
Ja, also zum Thema Steuern bin ich mal das erste Mal in Berührung gekommen wie jeden anderen, denn wenn man sie das erste Mal selber muss zahlen. Zum Thema Steuern als Beruf, ja, ist nicht so, dass das mein Sandkastentraum gewesen wäre, glaube ich, Steuerberater von Beruf. Das hat sich wie vieles im Leben ergeben in der Summe von Einzelereignissen. Also ich habe eigentlich eine normale KV-Lehre gemacht damals als Jugendlicher und bin dann auch zum Berufseinsteiger geworden über das und habe dann schnell gemerkt, dass ich das Gefühl habe, ich möchte mich weiterbilden und habe dann ein Studium im juristischen Bereich angefangen und dann aber gemerkt, dass mir die rein juristische Materie vielleicht ein bisschen zu trocken ist, weil ich es immer gerne mit Zahlen hatte. Und dann ist das weh naheliegend gewesen nach dem Studium, wo ich gemerkt habe, mehr länger studieren will ich jetzt doch auch nicht mehr. Ich würde gerne wieder arbeiten, dass man sich ein Rechtsgebiet aussucht, wo ein bisschen Zahlenaffinität dazugehört, und dann war Steuerrecht eine offensichtliche Wahl gewesen, ja. Und die Wahl habe ich vor 18 Jahren getroffen. Und bis jetzt haben sich noch keine weiteren Ereignisse in meinem Leben ergeben, die zu einem Wechsel geführt hätten. Von daher bin ich jetzt seit 18 Jahren in diesem Beruf und immer in der gleichen Firma dabei. Ja.
Und was würdest du sagen, was ist das Faszinierende an dieser Verbindung zwischen Zahlen und Recht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, man merkt natürlich schon im Beruf, dass es Leute gibt, die sind rechtsdogmatisch stärker, andere sind ökonomisch zahlenmäßig stärker. Aber ich glaube, am Schluss braucht es wirklich beides. Und es gibt wenig Leute, die beidem Freude haben eigentlich. Deswegen nimmt man sich selber, glaube ich, als eine spezielle Gattung wahr. das ist irgendwie schon mal eine spannende Ausgangslage. Ja. Das wird natürlich extrem interdisziplinär dadurch, oder, dass wir beide Gebiete zusammenkommen, ökonomisches Verständnis und Rechtsverständnis.
Und ist das etwas, das eher neuerer Art ist, dass die Interdisziplinarität jetzt zunimmt, oder hast du das von Anfang an so beobachten können?
Also Zahlen und Recht, ich glaube, das ist wahrscheinlich schon vor meiner Zeit so gewesen, aber ich würde mal sagen, seit ich angefangen habe im Beruf, habe ich das Gefühl, nimmt die Interdisziplinarität immer mehr zu. Ja? Im Sinne von, man braucht immer mehr auch ein Verständnis für Abläufe in einer Wertschöpfungskette von einem Unternehmen. Also man muss wirklich verstehen, was die machen und wie die Prozesse organisiert sind. Und nachher stellt sich auch immer mehr Fragen prozessualer Art, aber in gewisser Größe, oder wenn man jetzt die ganze Thematik Steuern als internationaler Konzern überhaupt effizient kann handeln, da stellen sich dann auch technologische Fragen, oder was sind die richtigen Tools und Softwarelösungen, wo einem helfen, quasi ans Ziel zu kommen. Also von dem her wird, ich das immer so erklären, oder, als ich angefangen habe, hat sich eigentlich Bandbreite von den Personen entweder zwischen Juristen und Ökonomen bewegt. Aber mittlerweile gibt es auch Leute in unseren Teams, die ganz andere edukative Hintergründe haben, oder? Oder ETH-Absolventen oder aus einer IT-Schiene kommen.
Das heisst, das Team, wenn jetzt das Unternehmen, das global funktioniert, mit dir anfängt oder mit euch anfängt zusammenzuarbeiten, dann sitzt da ein Ökonom, ein Jurist, ein IT-Mensch, unter Umständen ein Mathematiker. Wie sitzen da miteinander am Tisch?
Ist natürlich immer vom konkreten Projekt und Thema abhängig, wer da zusammenkommt. Aber wenn man ins Thema Mindestbesteuerung will, einleiten oder überschwenken, dann muss man sagen, bei diesen Projekten ist der Kreis an potenziellen Teilnehmern relativ gross.
Ja. Jetzt kommt mir ganz spontan, weil heute Frauenstreiktag ist, wie viele Frauen gibt es, die das machen, was du machst?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt keine Zahlen zur Hand von offizieller Statistik, aber gefühlt gibt es schon einen Mannenüberhang. Aber ja, wahrscheinlich in vielen Berufen noch so. Aber was soll ich sagen, 70-30 vielleicht gefühlt.
Ja, also es gibt es. Aber es ist schon, wie du sagst, eine stärker mannenlastige berufliche Tätigkeit, jetzt da mit Zahlen, Recht und IT zu handeln. Was ist denn die grösste Herausforderung heute für eine so eine internationale Firma, wenn sie eben jetzt von dieser Aufgabe steht, Steuern müssen zu zahlen?
Ja, das ist ja, die Steuern zahlen in dem Sinn.
Das geht
wahrscheinlich nicht mehr die grosse Herausforderung, aber wahrscheinlich ist es eine von der wichtigen Herausforderungen, ist überhaupt mal zu verstehen, was man alles für Verpflichtungen hat, in welchen Ländern, in welcher Art und die richtigen Prozesse und Ressourcen zu allozieren innerhalb vom Konzern, dass man diesen Verpflichtungen kann gerecht werden.
Also heisst das, dass du, wenn du jetzt für eine Firma das machst, dass du gleichzeitig die Rechtssituation von verschiedensten Ländern musst kennen, wenn die Firma in verschiedenen Ländern tätig ist?
Nein, das ist nicht so, dass ich das selber würde kennen. Oder? Die Firma operiert eigentlich als ein Netzwerk von rechtlich selbstständige Ländergesellschaften und man tut sich dann quasi international zusammenschliessen, wenn es einen Sachverhalt gibt, der international ist. Also ich glaube, das ist in jedem Fall Land grundsätzlich so, aber mit Beispiel Schweiz ist eigentlich jeder, der in der Schweiz Steuerberatung macht, ist mal primär ein Schweizer Steuerexperte. Also das heisst, er ist ausgebildet im Schweizer Steuerrecht und vielleicht in dem, was man gemeinhin als internationales Steuerrecht bezeichnet, was mit Fragen umgeht, wie verschiedene lokale Steuerrechtsnormen gegenübereinander abgrenzbar sind. Oder? Da kommen dann so Themen wie Doppelbesteuerungsabkommen ins Spiel. Aber von Steuerrechtsnormen aus einem anderen Land habe ich eigentlich relativ wenig Ahnung. Außer ich hätte in den letzten 17 Jahren konkrete Erfahrungen gemacht, oder? Aber ich bin nicht man ist typischerweise nicht ausgebildet in fremdländischem Steuerrecht, sondern würde dann einen lokalen Experten beiziehen, also wie es eine Expertenmeinung braucht.
Also das heisst, die Unternehmen machen das eigentlich in jedem Land einzeln und dann wird das am Schluss irgendwo zusammengeführt, damit man nachher beispielsweise den Forderungen jetzt von der Vorlage und OECD-Mindeststeuer gerecht werden kann.
Also grundsätzlich, ich meine eben, man muss, also es gibt grosse Konzerne, die unter die Regeln werden fallen. Und es gibt ganz grosse und extrem grosse Konzerne. Oder? Also von dem her hat man eine ganz grosse Streuung innerhalb von dem Pool von Konzernen, die unter die Regeln fallen, wo vielleicht die Steuerabteilung aus 1 bis 2 Personen besteht, global. Und solche, wo sie eher zwischen 1 bis 200 Personen besteht. Mhm. Wenn nicht noch mehr. Also von daher muss man ein bisschen sich die Frage stellen, welches Beispiel man im Kopf hat. Oder? Aber im Grundsatz gibt es jemanden, der global verantwortlich ist für das Thema Steuern in einem Konzern oder eine Gruppe von Personen, die verantwortlich ist für das Thema global. Und dann gibt es auch Leute, die in irgendeiner Funktion, wenn es vielleicht auch nur eine Nebenfunktion ist, eine lokale Verantwortung haben.
Und, Und was ändert sich jetzt für einen Steuerverantwortlichen in einem Unternehmen am meisten mit dem neuen Gesetz?
Ja, am meisten ändert sich jetzt kurzfristig, dass in einer Gemengelage, wo wahrscheinlich schon extrem viele Themen sind, die man muss beherrschen, noch ein neues dazukommt. Und zwar ein relativ neuartiges und komplexes. Von daher ist es primär jetzt mal eine Frage von, wo findet man Ressourcen, wo überhaupt das Thema handhaben können.
Ja. Was ist denn das, wo das Thema so, also zum einen neu macht und zum anderen komplex?
Ja, man muss ja sagen, oder? Am Schluss eben gibt es eine Definition, welche Gruppen werden unter die Regeln müssen fallen, primär abhängig von einem Grösserkriterium. Das ist nicht das einzige Kriterium. Was aber nicht bedingt, dass am Schluss alle Firmen, die unter die Regeln fallen, auch ökonomisch werden belangt werden durch irgendeinen Zusatz- oder Ergänzungssteuer. Oder? Es kann ja durchaus sein, dass das Resultat von all diesen Bemühungen, die relevanten Berechnungen und Steuererklärungen, die es dann braucht, bereitstellen, ist, dass man schon genügend Steuern zahlt. Andere werden vielleicht auch belastet in dem Sinn, dass sie mehr Steuern müssen zahlen. Oder? Das hängt jetzt halt von der Frage ab, ob man über oder unter 15% besteuert wird in verschiedensten Ländern. Komplexität, oder was soll ich sagen, Neuartigkeit ist eigentlich die, dass es eine Art eine international homogenisierte Besteuerungsgrundlage soll geben, zumindest in der Zielsetzung von dieser Initiative. Wie gesagt, bis anhin hat halt jedes Land eigene Regeln und muss die Regeln eigentlich auch nur gegenüber einem lokalen Fiskus verantworten. Jetzt hat man plötzlich ein System, das globale Regeln einführen will, wo potenziell jede Steuerbehörde von dieser Welt eine Meinung kann haben zu diesen Regeln. Man kennt das halt, also ich meine, das Regelwerk umfasst jetzt mittlerweile mehrere hundert Seiten, oder? Aber auch mehrere hundert Seiten können nicht alle Lebenssachverhalte antizipieren, die es mal geben mag. Das heisst, es gibt wahrscheinlich relativ viel Unsicherheit in der Interpretation der Regeln im Einzelfall.
Ja.
Das macht es ein bisschen kompliziert und in dem Sinne auch neuartig. Und das andere, was komplex macht, ist, dass viele Daten, die gebraucht werden, um die relevanten Berechnungen erstellen können, vielleicht in dieser Form so gar noch nicht vorhanden sind. Deswegen sind viele Projekte momentan darauf ausgelegt, zu analysieren, was für zusätzliche Daten ein Bedürfnis man als Firma überhaupt hat, um dann diesen neuartigen Vorschriften können nachzufolgen. Und das macht es dann eben auch sehr interdisziplinär, oder? Weil Datenbeschaffungsthemen sind nicht typisch steuerrechtliche Themen.
Also das heisst, wenn ich das richtig höre, für Unternehmen, die unter die, ich sage jetzt mal, Bestimmungen fallen, die jetzt deren Mindeststeuer unterstellt sind, die müssen zum Teil massiv mehr Daten sammeln und irgendwie ordnen.
Ja, das ist sehr, sehr gut beschrieben mit Ordnen. Oder? Die Frage, von wie vielen zusätzlichen Daten das sind, ist im Einzelfall unterschiedlich. Oder? Weil, sagen wir mal, die Regeln bestehen aus sehr vielen kleinen Teilelementen, die im Einzelfall Anwendung finden können oder nicht. Und die relativ wenig komplexe Fallkonstellationen braucht man wahrscheinlich absolut weniger Daten als bei sehr komplexen Fällen. Deswegen ist das unterschiedlich. Ja.
Jetzt, wir kennen ja so, ich sage jetzt mal, einen Teil von dieser Datensammlerei kennt man ja aus dem Finanzwesen. Seit 2008 sind ja vor allem Banken, sobald man irgendwie ausländische Geld- und Bankverbindungen hat, muss man immer einen Haufen Papier unterschreiben und sammeln. Ist das vergleichbar mit so etwas, also was jetzt im Finanzbereich zum Beispiel so gilt?
Ja, also ich muss dazu sagen, persönlich bin ich jetzt nicht industriell in der Finanzindustrie primär daheim. Ich habe auch Einblick in das, aber ich komme jetzt persönlich eher aus dem, also ich bediene eher Kundschaft, die im industriellen Umfeld tätig ist. Aber es ist tatsächlich so, dass Kollegen von mir, die die Zeiten damals erlebt haben, und die Zeiten jetzt auch erleben, sehr viele Parallelen gesehen. Ja.
Das heisst, das, was man eigentlich vor 15 Jahren für die Bankenwelt und die Finanzwelt gemacht hat, kommt jetzt in die Industriewelt rein.
Ja, also es betrifft dann auch noch die Finanzwelt, aber man hat manchmal schon ein bisschen den Eindruck, dass es für die Finanzwelt jetzt ein weniger grosser Schritt ist, sich diesen Regeln können gerecht zu werden, als am industriellen Gewerbe, weil sich die Finanzindustrie vielleicht schon länger ein bisschen gewöhnt ist an Projekte von dieser Ausprägung.
Und was würdest du sagen, sind die Parallelen jetzt? Weil wir haben das jetzt gerade einfach so allgemein gesagt. Was sind die Parallelen zwischen dem, was die Finanzwelt hat müssen machen oder sich da gewöhnt ist und wo jetzt eben auf einen Industriebetrieb jetzt zum Beispiel zukommt?
Ja, ich glaube, die Finanzwelt ist grundsätzlich stärker reguliert, oder? Sie kennt es einfach besser, dass man ihre Regeln auferlegt, wo man sich dann dran haltet. Grundsätzlich, sie haben vielleicht auch schon einen Ressourcenpool, wo für solche neuartige Regeln zur Verfügung steht, oder? Weil sonst hat man ja die praktische Herausforderung, dass man für ein neues Thema mit angestammten Leuten muss schaffen, wobei sich dann die Frage gestellt, ob das langt.
Ja.
Und ich glaube, was auch noch ähnlich ist, ist eben so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt schon in einem Projekt unterwegs, wo man noch nicht so ganz genau weiss, wie es dann am Schluss wird funktionieren. Also es entwickelt sich ja stetig, oder? Also die OECD ist regelmäßig noch weitere, sagen wir mal, Interpretationen zu diesen Regeln am rausgeben. Deswegen, obwohl man weiss, was das Ziel ist und wie es soll funktionieren, gibt es im Detail, wie gesagt, ganz viel Klärungsbedarf, wie gewisse Lebenssachverhalte dann halt rechnerisch zu berücksichtigen sind. Und dort wird jetzt ständig nachajustiert, oder? Und eigentlich ist man schon mit Volldampf daran arbeiten, obwohl man das Ziel nur so in der Ausrichtung kennt, aber vielleicht noch nicht im Detail in jeder Frage. Und das habe ich das Gefühl, oder gibt man mir vermitteln, dass das damals ähnlich gewesen ist, oder? Bei diesen Projekten, wo es um Identifikation von gewissen Vermögen und Personen gegangen ist.
Jetzt tönt ja die Abstimmungsfrage relativ einfach. Oder? Alle grossen Unternehmen, aber bestimmte Grösse von Umsatz, müssen mindestens 15% Steuern zahlen. Ist das so einfach, wie das tönt? Oder um was geht es ganz genau?
Ja, es ist eigentlich schon, glaub, politisch relativ einfach gesagt. Oder? Die Frage, die sich stellt, oder was eben nicht so einfach ist im technischen, im fachlichen Bereich, ist 15%, hat man noch schnell mal gesagt, oder? Aber 15% auf was? Oder? Die Frage ist immer die Bemessungsgrundlage eigentlich. Und das ist ja genau der Punkt, was die Initiative in dem Sinn neuartig macht, dass sie global versucht, eine homogene Berechnungsgrundlage zu ermitteln. Das ist die Schwierigkeit. Aber 15% auf einer gleichen Berechnungsgrundlage ist dann schon, glaube politisch relativ simpel zu verkaufen. Entweder zahlt man 15% schon nach lokaler Rechtsordnung oder nicht. Und wenn man nicht zahlt, dann muss man noch so viel zahlen, damit man auf die 15% kommt.
Und wenn man mehr zahlt, dann zahlt man auch weiterhin mehr.
Ja, genau. Ja. Man kommt keinen Kredit über für zu viel bezahlte Steuern oder so. Also weder als betroffenes Unternehmen, das in einem Jahr mal 16 zahlt und im nächsten 14, dann muss man, wenn man 14 hat, muss man dann trotzdem noch etwas zusätzlich zahlen, obwohl man vielleicht in einer Vorperiode mal mehr als 15 zahlt hat.
Aber das sind Vorträge. Ja. Jetzt gibt es ja immer wieder die Frage, wenn ich einem 14-Jährigen muss erklären, wie geht jetzt das ganz genau, dass ich als Unternehmen muss Steuern zahlen muss? Wie würdest du das erklären?
Also du meinst vom Ablauf oder warum sie eigentlich überhaupt...
Ja, aber gibt es Gründe, warum sie überhaupt müssen?
Ja, das ist eine sehr politische Frage oder eine volkswirtschaftliche Frage, oder? Am Grund steht, und ich bin kein Volkswirt, aber am Grund von dieser Frage steht ja mal, also ein Staat, der Geld braucht. Das ist wahrscheinlich schon immer so gewesen. Und wahrscheinlich ist das Natürlichste von der Welt, ist, dass man natürliche Personen besteuert in irgendeiner Form. Und jetzt, wo sich halt im Laufe der Jahrzehnte natürliche Personen zusammen formiert haben, in etwas, wo juristische Person ist, dann tut man halt auch juristische Personen besteuern. Aber die Frage ist ja immer, mit welchem Mittel, oder? Wenn wir über Steuern reden jetzt in dem Kontext, dann reden wir ja primär über die Gewinnsteuern, oder? Also das Ähnliche, das Analoge, was bei natürlichen Personen eine Einkommenssteuer wäre. Ja. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Steuern, wo ein Staat kann zu Geld kommen, oder? Wie zum Beispiel, also Mehrwertsteuer ist wahrscheinlich eine der ergiebigsten Steuern. Und es gibt Länder, wo sich anders positioniert. Oder? Also hat die Länder gegeben, die kennen gar keine Gewinnsteuern, die können sich eigentlich über Mehrwertsteuern finanzieren oder umgekehrt. Also das ist sehr politisch. Die Schweiz tut sich ja nicht so gern mit der Mehrwertsteuererhöhung wie in anderen Ländern. Der Mehrwertsteuersatz in der Schweiz ist relativ tief, weil sie als wenig soziale Steuer, glaube ich, wahrgenommen wird. Oder? Weil sie unabhängig von den Vermögens- und Einkommensverhältnissen von einer Person auf alle gleich Anwendung finden.
Genau, also das heisst, wir haben eine Art verschiedenste Formen von Steuern. Ich gehe nochmal zurück auf etwas anderes, was ja beim Steuern auch so ist. Also wenn ich ja die Steuern einreiche, dann kontrolliert das ja jemand, oder? Und schaue, habe ich richtig eingegeben? Und dann komme ich dann die Rechnung über, wie viel ich muss zahlen. Jetzt ist ja das scheinbar schon sehr kompliziert und vor allem auch komplex, hast du gesagt, für ein grosses Unternehmen, die Steuererklärungen auszufüllen. Im Zusammenhang mit der OECD-Mindeststeuer. Was heisst das für die kontrollieren?
Ja, das heisst, also grundsätzlich ist der Staat der, der muss kontrollieren. Nach der momentanen Ausgestaltung der relevante Kanton grundsätzlich. Und man kann schon davon ausgehen, dass auf dieser staatlichen Ebene zusätzliche Ressourcen benötigt würden, und oder bestehendes Personal auch entsprechend muss geschult werden auf dem völlig neuartigen Steuerrecht.
Also das heisst, der Staat selber braucht unter Umständen neue Steuerspezialistinnen und Spezialisten?
Ja, sie brauchen sicher neues Know-how. Ja? Inwiefern das zusätzliches Personal ist oder bestehendes Personal, das quasi neuartige Arbeit macht, das kann man, glaube ich, nicht abschliessend beurteilen. Aber es ist sicher in dem Sinn, das zu überprüfen in der Schweiz, ist eine neuartige Aufgabe, wofür es ein neuartiges Know-how braucht. Eine Zusatzaufgabe.
Und wie schätzt du das jetzt, wenn du die Branche, wo du drin tätig bist, also eben von der Steuerberatung, haben wir da auch Fachkräftemangel?
Ja, Fachkräftemangel ist ein grosses Wort, aber ich spüre, dass die meisten eigentlich durchaus nicht abgeneigt wären, mehr Personal zu rekrutieren, was aber nicht als sehr einfach wahrgenommen wird. Ja.
Vielleicht noch eines so zu deiner Arbeit. Also du orientierst dich, wenn ich das richtig verstehe, hauptsächlich am Gesetz. Gibt es darüber draussen für dich auch No-Gos, also wo du mit internationalen Kundinnen oder Kundenfirmen sagst, ja, nein, das mache ich nicht?
Ja, schwierig am konkreten Beispiel jetzt etwas zu benennen, aber es gibt schon Code of Conducts natürlich und man macht nicht alles in dem Sinn. Man darf auch nicht alles machen und man will auch nicht alles machen. Es gibt Grenzen.
Wenn ich jetzt ein bisschen neugierig bin, wie häufig kommt es vor, dass Unternehmen von euch als Steuerberatungsfirmen Sachen auch so ein bisschen antönen, wo du musst sagen, da bin ich nicht ganz so sicher, ob das geht?
Ja, ich sage mal, es ist natürlich ein kreativer, also je nachdem, was Thema gerade ist, es ist sehr vielschichtig, Themen, wo sie können sein, eben prozessuale Themen, dann Steueroptimierungsthemen. Und es ist manchmal ein kreativer, kognitiver Prozess dahinter, am Schluss dann die richtige Lösung zu finden, oder? Und ja. Dort werden sicher manchmal Gedanken geäußert, wo man dann muss sagen, das ist schon gemäss dem Gesetz so bei uns jetzt zumindest nicht möglich, oder? Ist vielleicht in einem anderen Land möglich, etc. Aber von dem her ist es nicht unüblich, dass im Rahmen des kreativen Prozesses eigentlich mal ausgelotet wird, wo die Schwelle vom Machbaren liegt und wo nicht?
Ja, wenn du jetzt so schaust, weißt du, eine Person jetzt bei euch, wie viele Kundinnen oder Kunden kann man jetzt in so einer komplexen Situation beraten?
Ja, das lässt sich fast nicht allgemein sagen, oder? Ich meine, wir sind also bei uns zumindest, das mag bei anderen kleineren Beratungsfirmen anders sein, oder? Ich sage mal, wenn man im treuhänderischen Bereich unterwegs ist, das ist sicher auch sehr spannend. Dort merkt man, dass die Leute oftmals sehr breit ausgebildet sind. Vielleicht dann nicht überall die gleiche Tiefe erreichen, wie jetzt eine Firma, die mehrere hundert, wenn nicht tausend Mitarbeiter hat. Es hat wirklich praktisch für jede Spezialfrage irgendeiner, der Experten ist, und oftmals liegt die Herausforderung drin, für eine konkrete Fragestellung die richtige Person zu finden, die es dann halt weiss, wie man es macht, weil sie es schon mal gemacht hat. Das heisst, bei uns hat es viele Leute, die extrem in eine Tiefe hineingehen, aber dafür zu Lasten von einer gewissen Breite vielleicht. Oder in den grossen Steuerberatungsfirmen, so muss man es sagen. Mhm. Also das heißt, deswegen kann man das fast nicht sagen. Oder? Es gibt die, die in ihrer Tiefe dann ganz viele Kunden bedienen können, mit dem gleichen Problem. Oder? Und ja. Andere, die eher auf der Breite sind und sagen wir mal, versuchen, dem Kunden Zugang in ein Netzwerk zu bieten, wo verschiedene Spezialisten dran sind, die haben dann vielleicht ein bisschen weniger.
Ja, ja. Nein, das ist noch, also das ist gut nachvollziehbar. Schau jetzt, also unsere Zeit läuft langsam ab. Was ist es, wo wir als, ich sage jetzt mal, Bürgerinnen, Bürger, wenn wir vor dem Abstimmungszettel müssen in Erinnerung haben, aus deiner Perspektive, wenn wir abstimmen?
Ja, ich will da gar kein politisches Votum in dem Sinn abgeben, aber man muss schon feststellen, und ich glaube, das schwingt ja auch bei den Abstimmungsmaterialien durch, dass man so ein bisschen an einen Punkt, also dass das System derart clever aufgesetzt ist und international derart breit abgestützt ist, dass man wie fast keine Wahl hat, da mitzumachen. Und ich glaube, dass man will mitmachen. Das wird ja auch als unbestritten wahrgenommen, auch in der Politlandschaft. Und das Einzige, was in meiner Wahrnehmung Anlass zu politischen Diskurs gibt, ist, was man am Schluss mit dem Geld macht. Ja. Das ist tatsächlich eine sehr politische Frage. Aber sachlich, dass man das will einführen als Schweiz, da gibt es fast keinen Weg rundherum. Also es fehlt schlicht an einer Alternative.
Ja, du hast gesagt, es ist clever. Nur mit einem Satz, was ist denn so clever an dieser Mindeststeuer?
Ja, sie ist so ausgestaltet, dass man sie als betroffenes Unternehmen in jedem Fall muss zahlen. Die Frage ist nur, wo?
Ja.
Oder? Und wenn man in der Schweiz unter 15% besteuert ist, dann ja, zahlt man es wahrscheinlich sowohl als Unternehmen wie auch als Staat lieber in der Schweiz, als dass es halt irgendwo in einem von den Nachbarländern oder irgendeinem anderen Land am Schluss gleich muss gezahlt werden. Das ist eigentlich das Clevere daran, dass die Besteuerung fällt in jedem Fall an. Was nicht klar ist, ist wo.
Ja, und das heisst, für so Unternehmen gibt es keinen Anreiz, irgendwo anders hinzugehen, weil es muss auch an einem anderen Ort 15% zahlen.
Ja, ja. Grundsätzlich nicht, genau, über den Steuersatz nicht. Oder? Es kann natürlich jetzt, sagen wir mal, für ein Unternehmen günstiger sein, in einem anderen Land die gleichen Tätigkeiten wahrzunehmen als in der Schweiz. Oder? Und dann wird vielleicht der Vorteil, den die Schweiz gehabt hat, wird vielleicht potenziell kleiner.
Aber das wird sich ja dann wahrscheinlich weisen im Kontext von der Umsetzung von dieser Vorlage, könnte ich mir vorstellen.
Ja, da hat es extrem viele Dynamiken drin, die man nicht kann abschliessend antizipieren. Das wird auch in den Abstimmungsunterlagen erwähnt. Aber es ist natürlich nicht, also sagen wir mal, wenn ein internationales Unternehmen einen substanziellen Standort in der Schweiz hat, dann ist das steuerlich wahrscheinlich attraktiv, aber ansonsten nicht sehr und vielleicht auch andersartig attraktiv, aber sicher nicht die günstigste Option. Ja, ja. Oder? Weil Schweizer Löhne müssen zahlen in einer Währung wie Schweizer Franken für ein Unternehmen, das sonst in einer anderen Währung rapportiert, ist eine teure Angelegenheit.
Was wird denn teuer? Auf jeden Fall, ich sehe, wir kommen zum Schluss von unserem Gespräch. Danke vielmals, Reto Inauen, Steuerspezialist für grosse und internationale Firmen bei PricewaterhouseCoopers. Für deine Ausführungen, wie das technisch so läuft, das eine und andere Bild ist mir aufgegangen. Ich merke ja, Recht, Zahlen, digitale Fragen, es ist eine grosse Herausforderung auch für die Interdisziplinarität. Aber herzlichen Dank für deine Ausführungen. Wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch, nämlich am 21. Mai, wieder um 6:30 bis 7 Uhr. Und wir gehen auf ein neues Thema los, nämlich es geht dort um die Reform vom Sexualstrafrecht in der Schweiz. heisst Ja, nur Ja. Und unser Gast wird Nationalrätin Judith Bellesch sein von der GLP. Sie wird sich mit Jonas Sagelsdorf über die Frage heisst Ja, nur Ja unterhalten. Und wenn Sie Lust haben und wenn Sie Zeit haben, freuen wir uns natürlich, wenn Sie zuhören. Wie immer auch, die Abstimmung ist am Sonntag. Bei uns auf der Website von Ethik22 finden Sie unsere Gedanken aus sozialethischer Perspektive zu den verschiedenen Vorlagen, die Sie anschauen können und vielleicht auch das eine oder andere Ihnen hilft, einen Entscheid zu finden. Auch sonst sind wir immer froh und haben Freude, wenn Sie uns eine Idee haben für ein Gespräch oder einen Gast, der interessant wäre, melden Sie sich bei uns. Wir haben schön diskutiert, wir haben nicht alle Antworten gefunden, darum treffen wir uns wieder und diskutieren. Weiter hat einmal der Sokrates gesagt, das wünsche ich auch Ihnen allen einen schönen Abend und danke vielmals fürs Zuhören.
Ethik 22.
Aha!
Und dann ist das Gespräch spannend weitergegangen. Es ist schon noch eine Challenge, die Sachen jeweils wahrscheinlich zu büscheln, dunkelt es mich.
Ja, es hat eine sehr hohe Komplexität, ja, und man muss ein bisschen schauen, dass man nicht versucht, alles immer in einem Wurf vielleicht gerade anzubringen, sondern irgendwie, das kann in kleine Einzelschritte zerlegen.
Eben so, ja. Und ohne IT ist wahrscheinlich alles gar nicht mehr machbar.
Ja, es ist so sehr viel basierend auf IT in dem Sinn. Je grösser das es wird, desto unübersichtlicher wird es, dass man überhaupt noch weiss, was irgendwo überhaupt gemacht wird.
Ja, ja. Aber hast du den Eindruck, dass die Abstimmung auch so ein bisschen eine Signalwirkung hat, weißt, wie man in Zukunft zum Beispiel internationale Firmen besteuert oder wie man international mit Steuern umgeht?
Ja, es ist jetzt schon, sagen wir mal, ein weiterer Schritt in etwas, wo eine Entwicklung ist, oder? Wo versucht quasi den bisherigen Steuerwettbewerb gewisse Grenzen zu setzen.
Ja.
Und das könnte man sich vorstellen, dass der Trend weitergeht. Oder? Es gibt da schon ein, zwei Ideen, die vielleicht aus der akademischen Schublade dann geholt werden, wenn man da noch einen Schritt weiter könnte gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht das Ende ist von der ganzen Entwicklung, sondern ein fundamentaler Schritt, wo vielleicht aber dann in 30 Jahren nur ein Zwischenschritt war, rückblickend.
Gibt es denn Sachen, wo du jetzt kennst, die weitergehen? Also in welcher, weißt du, wo man weiterdenkt?
Ja, also mir ist immer so ein bisschen das Thema von einer, was immer mal besprochen wird, so wirklich ein globales Konzernsteuerrecht, oder, wo dann wirklich eigentlich. Ja, du hast gesagt, ich habe letzte Woche schon geredet über Säule 1, oder? Wo es dann mehr so um die Frage geht, ja gut, jetzt hat man einen Gesamtgewinn globaler Art für einen Konzern definiert und dann tut man eigentlich nur noch weh, schlüsselartig verteilen.
Ja.
Auf Länder. Vielleicht abhängig ist dann die Frage, von welchen Schlüssel, oder? Aber zumindest die erste Säule von deren Entwicklung, die ist ja klar auch getrieben von der grossen, also von der Ökonomie, wo grosse Endmärkte sich drin befinden, oder? Wo sagen, bei uns werden ja die grossen Produkte von diesen grossen Firmen verkauft, oder die grossen Anzahlen. Entsprechend soll ja der meiste Anteil von den Gewinnen von diesen Firmen bei uns zur Besteuerung fallen. Und nicht irgendwo anders.
Ja, weil man sagt, der Gewinn hat etwas damit zu tun, wo man es verkauft und nicht so sehr, wo man es hergestellt hat.
Genau.
Wobei das ja wahrscheinlich je nach Produkt dann auch wieder unterschiedlich ist. Also es sind wahrscheinlich nicht alle Produkte in der gleichen Art und Weise, ich sage jetzt mal, einordnenbar.
Ja, das ist wahrscheinlich so, ja, dass vor allem im Segment geht, sagen wir mal, einfacher geht oder vorstellbar ist, wo man direkt an den Endkonsument verkauft, oder? Aber dort, wo sehr viele Leistungen quasi zwischen den Unternehmen stattfinden und dann noch auf digitaler Art. Also es gibt schon Gründe, wieso die Vorlage ein bisschen stocken geraten ist von dieser Säule.
Ja. Ist es denn so, dass, weißt du, manchmal hat man ja den Eindruck, man kennt ein paar grosse Unternehmen in dieser Welt. Wenn du das anschaust, sind die eher am Wachsen? Also gibt es mehr von denen? Oder sind die, die es gibt, werden immer grösser? Oder wie sieht die Entwicklung dort aus?
Ja, ich habe da keine Daten zur Verfügung, wo ich das jetzt wissenschaftlich könnte abstützen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es einen Trend gibt in der Geschäftswelt, der auf stetiges Wachstum aus ist, oder? Deswegen gibt es wahrscheinlich in der Tendenz dann auch immer mehr Grosse. Ja.
Also das von dort her auch, das spricht ja auch dafür, dass verschiedenste solche Fragen auch global noch geregelt werden müssen. Also dass wir dort eigentlich vor grossen Herausforderungen stehen, weltweit.
Ja, nicht nur im Steuerbereich, oder? Ich finde, es ist generell eine Herausforderung, wenn man globale Probleme global muss lösen und nicht nur lokal, oder? Das sieht man ja auch bei ganzen klimatischen Themen.
Ja, ja.
Dass da auf lokaler Ebene zu viele partikuläre Interessen um sind, zu einer Lösung zu kommen, zu etwas, was eigentlich ein globales Problem ist. Und internationaler Steuerwettbewerb ist eigentlich ein globales Problem, nicht ein lokales Problem.
Ja, ja, und was mich ja immer, es ist ja immer wieder spannend, es kommt ja dann immer wieder die Idee von einer Weltregierung taucht ab und zu auf. Also welche Behörden oder wer, ich sage jetzt mal, halten die Spielregeln beieinander? Also.
Ja, genau, ja. Also das ist ja fast schon ein Gespräch für Philosophen, genau. aber man sieht, ja, eben, also auch, es gibt ja auch die EU oder so Staatengemeinschaften, oder, wo dann halt so funktioniert, dass übergeordnetes Recht lokales Recht übersteuert. Das ist ja ein Schritt
in die
Richtung, oder? Es ist halt einfach nur, ja, für das Zeichen Europa. Aber man sieht ja, dass das auch nicht ganz einfach ist, oder? Dann dort konsensorientiert Lösungen zu finden.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich im Kleinen wie im Grossen eine grosse Herausforderung. Ja. Aber wenn jetzt du so könntest wünschen, weißt du, was sich müsste ändern für grosse Firmen bei der Steuerfrage, was würdest du ändern, wenn jetzt du hättest die Allmacht, etwas zu ändern?
Ja, das hat jetzt nicht ein Patentrezept, aber man merkt natürlich schon, dass es einfach immer komplexer wird, weil es auch immer mehr Regeln gibt, oder? Und weil verschiedene Regeln irgendwie nicht immer aufeinander abgestimmt sind. Und es ist extrem schwierig, überhaupt den Überblick zu halten, wo welche Regeln gelten. Ja. In dem Sinn. Von daher, Vereinfachung wäre wahrscheinlich grundsätzlich willkommen, oder? Aber wie man die anbringt, oder? Das ist natürlich eine gute Frage.
Ja, ja, und die Vereinheitlichung von gewissen Grundsätzen. Das ist, in dem Sinn ist ja, also in dem Sinn ist die Mindeststeuer tatsächlich ein Gang in die richtige Richtung, wenn ich dir so zuhöre. Also.
Ja, ich sage mal, man kann verstehen, woher der Gedanke kommt, oder? Ob jetzt die inhaltliche Ausgestaltung an jedem Ort glückt ist. Eine andere Frage, oder? Aber man versteht, woher die Stossrichtung kommt, auch wenn sie natürlich einen wirtschaftlichen Hintergrund haben, oder? Weil es halt einfach Staaten gibt, die das Gefühl haben, sie kommen vom gesamten Kuchen zu wenig über.
Ja, ja. Aber also ich glaube auch, oder? Das eine ist ja eigentlich das Handwerk, also wie werden die Formulare, oder ich sage jetzt mal, ausgefüllt. Das andere ist ja dann, wie wird es politisch begründet, oder welche auch gesellschaftlichen oder geschäftlichen Interessen stecken hinter den Kräften, die regulieren, oder?
Ja, eben, es steht ja da OECD/G20-Projekt, oder? Und man weiß ja, wer in der G20 ist und dass das Projekt dort ausgetrieben worden ist. Also es gibt kleinere Länder sind wahrscheinlich nicht die Haupttreiber hinter diesen Initiativen.
Ja, ja. Und das wäre dann wiederum ein anderes Gespräch, wo wir ein anderes Mal mitführen. Ja, hey Reto, danke vielmals.